Zur nächsten Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Heute beschäftigen wir uns im Rahmen der Schule der eucharistischen Anbetung mit dem Thema das eucharistische Herz Jesu. Eucharistische Anbetung soll auch gelernt sein und wir brauchen auch Anleitungen, Zeugnisse, die uns für die eucharistische Anbetung motivieren. Jemand, der sich intensiv mit der eucharistischen Anbetung beschäftigt hat, ist Anne-Françoise Vatter. Frau Vatter hat langjährige Erfahrung mit der Anbetung. Sie hat im Jahr der Eucharistie 2004 die sogenannten Schulen der Anbetung initiiert, die international stattgefunden haben. Die Texte der Schule der Anbetung sind im Benno Verlag als Buch erschienen. Mit ganzem Herzen. Hinführung zur eucharistischen Anbetung. Dieses Buch ist in deutsche Sprache leider vergriffen. Frau Vatter ist seit 1985 Mitglied der Gemeinschaft Emanuel. Nun freuen wir uns auf unser eucharistisches Herz Jesu von Anne-Françoise Vatter.
Ja, grüß dich, Andrea. Ich freue mich, dass ich wieder heute zu Ihnen sprechen kann, denn das heutige Thema, es liegt mir besonders am Herzen, so wie die Eucharistie, das ist das Herz Jesu. Und ich weiß, dass vielleicht für Sie nicht, liebe Zuhörer von Radio Gloria, aber für viele Menschen ist die Verehrung des heiligsten Herz Jesu so eine altmodische Frömmigkeit. Das ist etwas für alte Omas, die sich gerne kitschige Bilder im Schlafzimmer hängen. Aber dabei ist in einer Welt, wo verstärkt durch die Corona-Krise die Menschen ja immer mehr einsam sind, immer mehr verzweifeln, wo wir einfach sehen, dass die Aggressivität so überhand nimmt, wo es Selbstmorde gibt und Leute, die wirklich Angst haben. Ich glaube, dass diese Botschaft des Herzens Jesu heute aktueller ist denn je. Und in dieser, unserer Welt sagt uns das Herz Jesu, dass wir geliebt werden und dass Gott mit jedem von uns, mit jedem von diesen vielen einsamen Menschen eine Liebesbeziehung haben will. Und Gott bedient sich eines Symbols, das jeder von uns sofort versteht. Wir wissen, das Herz ist das Symbol der menschlichen Liebe und das Herz Jesu ist das Symbol der göttlichen Liebe. So einfach ist das. Gott ist die Liebe. Und genau das will uns das Herz Jesu zeigen. Als Jesus im 17. Jahrhundert der heiligen Margareta Maria Alacoque sein Herz gezeigt hat, war seine zentrale Aussage: Schau dieses Herz, das dich und die Menschen so sehr geliebt hat. Und das sagt er uns und jedem Menschen heute noch durch das Bild seines Herzens. Ich liebe dich so, als ob du allein auf der Welt wärst. Ich liebe dich so sehr, dass es mir wehtut, sagt uns Gott. Ich liebe dich so sehr, dass mein Herz vor Liebe zu dir brennt. Und glauben Sie wirklich, dass diese Botschaft heute nicht mehr aktuell wäre? Seit wir Kinder sind, hören wir ständig in jeder Predigt, in der Erstkommunionvorbereitung, wir hören immer, dass Gott uns liebt. Und wir haben es so oft gehört, dass wir es vielleicht ja, nicht mehr hören können irgendwie oder es lässt uns oft kalt. Und ich denke, dass der Grund dafür ist, dass wir alle noch nicht realisiert haben, was für eine Liebe uns da angeboten wird. In unserer Kultur, wenn wir am Valentinstag zum Beispiel überall die roten Herzchen sehen, da ist uns klar, dass sie ein Symbol für die Liebe sind. Und spontan denken wir an Gefühlen, an Schmetterlinge im Bauch, wie die Deutschen sagen. Aber im biblischen Sinn ist das Herz viel mehr als das. Das ist der Sitz des Willens, des Denkens, der Erkenntnis. Edith Stein sagte, es ist das Innerste der Seele. Und ich fand diese Beschreibung sehr gut. Das Herz ist das Innerste der Seele. Wir wissen, dass Gott uns ein Gebot gegeben hat. Er verlangt von uns, ihn mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all unseren Gedanken und all unserer Kraft zu lieben. Und so liebt Gott uns. Und das ist in Markus 12, 30. Die Liebe von Jesus zu uns, das ist keine Gefühlsduselei. Sie ist eine Liebe, die all seine Gedanken, all seine Kraft in Anspruch nimmt. Sie ist eine Liebe, die bis zum Tod am Kreuz geht. Und diese Liebe, es ist eine leidenschaftliche, eine eifersüchtige, brennende Liebe. Und obwohl jeder von uns, wir uns seit unserer Geburt nach einer solchen bedingungslosen Liebe sehnen, trotzdem macht uns diese Liebe irgendwie Angst. Vielleicht Angst, überwältigt zu werden oder Angst, dass wir dann etwas in unserem Leben ändern müssten. Ich glaube, diese Frage müssen wir, ich muss sie mir stellen und sie auch, die müssen wir uns ehrlich stellen. Dann habe ich Angst vor einer solchen leidenschaftlichen Liebe. Aber Jesus kennt unsere Angst und er weiß auch, dass niemand Gottes Angesicht sehen kann, ohne zu sterben. Er weiß, dass wir, wenn wir ihn sehen würden, wenn wir seine Herrlichkeit sehen würden und seine Schönheit, dann würden wir vor Sehnsucht sterben. Das würden wir gar nicht aushalten. Und deshalb, aus Liebe zu uns, verbirgt sich Jesus. Er verbirgt sich in der Heiligen Schrift. Er verbirgt sich unter den Zeichen von Brot und Wein. Und er verschleiert seine Herrlichkeit. Und im Verborgenen wirbt er um uns. Und er wartet darauf, dass wir nach ihm suchen. Und dann kann er sich nach und nach uns mit kleinen Zeichen offenbaren. Und das ist ein solcher großer Beweis seiner Liebe und seines Respekts. Wir müssen uns das vorstellen. Jesus könnte uns im Nu erobern. Aber nein, er hält seine Liebe zurück, um unsere Freiheit zu respektieren und uns langsam für sich zu gewinnen. Versuchen wir heute, wenn Sie mir zuhören, da wo Sie sind, so wie Sie heute sind, so wie Sie sich heute fühlen, ob gut oder schlecht, versuchen wir uns alle ein bisschen mehr für diese Liebe zu öffnen. Und dafür werden wir uns nun gemeinsam auf die Suche nach dem Herzen Jesu begeben. Denn schon im Alten Testament gibt es Bilder, Symbolen vom durchbohrten Herz Jesu. Zum Beispiel als Moses in der Wüste die Leute verdursten. Was macht Mose? Er schlägt auf den Felsen und Wasser, frisches Wasser, sprudelt daraus hervor. Oder diese Stelle von der Tempelquelle bei Ezechiel, wo das Wasser aus dem Tempel fließt und überall, wo das Wasser kommt, ist alles gereinigt. Es bringt Leben, es wachsen Bäume überall, wo das Wasser kommt. Und es gibt auch diese Prophezeiung von Zacharia 12,10. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Das war im Alten Testament. Und dann kommt im Neuen Testament eine zentrale Stelle, wo Jesus selbst über sein Herz spricht. Und damit, es ist, als ob er uns das Innerste seiner Seele anvertrauen würde. Das ist in Matthäus 11, 28, 29. Jesus sagt zu seinen Jüngern und auch zu uns, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier benutzt Jesus zwei Worte, um zu beschreiben, wie der ist. Er ist sanftmütig und demütig. In Malmö 2016 sagte Papst Franziskus, dass es das geistliche Porträt von Jesus ist. Und als ich diesen Vortrag vorbereitete, dachte ich mir, dass das auch das geistliche Porträt des himmlischen Vaters ist. Denn Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Und weiter dachte ich, wenn wir, also Sie und ich, wenn wir nach dem Abbild Gottes erschaffen worden sind, dachte ich, dass auch wir vor dem Sündenfall von Natur aus sanft und demütig waren. Und genau diese Demut hat die Schlange zerstören wollen, als sie Eva verführte. Da sagte die böse Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Der Mensch ist auf die Sünde der Habgier und vor allem des Stolzes gefallen. Und wir sehen sofort das Ergebnis. Adam sagt, Eva, die ist schuld. Und Eva sagt, nein, die Schlange, die ist schuld, die hat mich verführt. Keiner will schuld sein, keiner bittet um Vergebung, sondern jeder beschuldigt den anderen ganz aggressiv. Keine Sanftmut mehr, keine Demut mehr. Und ist es nicht so, dass wir nicht viel besser sind? Klar, wir möchten sanft und demütig sein, oder? Aber bei der kleinsten negativen Bemerkung oder weil jemand uns zufällig übersehen hat, da sind wir gekränkt und beleidigt und dann werden wir aggressiv oder wir sind ungeduldig. Und Jesus ist Mensch geworden, um uns durch sein Vorbild zu unserer wahren Natur zurückzuführen. Und durch seinen Tod hat er uns frei gemacht und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Dieser Geist, der in uns wirkt. Und der Heilige Geist, der kann uns helfen, wieder demütig und sanftmütig zu werden. Da sagte Jesus, selig die Sanftmütigen. Aber wir dürfen Sanftmütigkeit nicht mit Weichheit also verwechseln. Paulus schreibt an die Galater 5,23, die Frucht des Geistes ist Sanftmut und Selbstbeherrschung. Der Sanftmütige, der ist stark. Er lässt sich nicht zum Zorn reißen. Es ist seine Liebe, die den Hass besiegt. Papst Franziskus sagte auch wieder in Malmö, die Sanftmut ist eine Seinsweise, eine Lebensweise, die uns Jesus näher bringt und uns miteinander vereint sein lässt. Glauben Sie nicht, dass unsere Welt mehr denn je sanftmütige und starke Menschen braucht? Waren Sie schon mal in der Gesellschaft von Menschen, die sanft und demütig sind? Sie wissen es, in ihrer Nähe fühlt man sich sofort wohl, man hat keine Angst, sie stressen einen nicht. Man kann endlich so sein, wie man wirklich ist. Man braucht ihnen nichts vormachen, dass man was Tolles wäre. Man muss nicht angeben, man braucht keine Maske zu tragen. Und bei solchen Menschen, das fällt einem leicht, gütig zu sein. Und so ein Mensch ist Jesus. Er ist Gott und Mensch und er ist sanftmütig und demütig in vollkommener Weise. So etwas können wir uns gar nicht vorstellen. Aber denken Sie an die Eucharistie. Wie demütig muss Jesus denn sein, um sich in der Eucharistie uns auszuliefern? Wir empfangen ihn, wir könnten mit ihm machen, was wir wollen. Welche Demut aus Liebe zu uns. Und er will, dass auch wir mit seiner Hilfe zu Menschen werden, in deren Gesellschaft sich andere angenommen und geliebt fühlen. Und nur so können wir in dieser aggressiven Gesellschaft die Liebe von Jesus weitergeben. Von diesem Jesus, der in unserem Herzen wohnt. Ja, Jesus war gütig und sanftmütig und diese Liebe hat ihn ans Kreuz gebracht. Und das ist die nächste Stelle im Evangelium, wo vom Herzen Jesu die Rede ist. Jesus stirbt am Kreuz für uns, um uns frei zu kaufen. Er gibt sein Leben für unser Leben, aber nicht genug, dass er für uns stirbt. Nach seinem Tod durchbohrt ihm ein Soldat das Herz mit einer Lanze. Das berichtet uns der heilige Johannes 19,33. Einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Im 13. Jahrhundert, als die heilige Katharina von Siena Jesus in einer Vision fragte, warum das auch noch hatte sein müssen, antwortete Jesus, meine Sehnsucht, die Menschheit zu retten, ist unendlicher groß Und mein menschlicher Leib konnte das Leiden und die Qualen nur in einem bestimmten Maß ertragen. Was also hier auf Erden endlich vollbracht war, konnte nicht die unendliche Liebe zeigen, mit der ich euch liebte. Deshalb wollte ich, dass ihr das Geheimnis meines Herzens seht. Ich habe euch mein geöffnetes Herz gezeigt, damit ihr versteht, dass es euch mehr liebte, als mein Tod zeigen könnte. Und von diesem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, beginnt sich die Prophezeiung vom Propheten Zacharia zu erfüllen. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Denn von Anfang an haben die Christen auf das durchbohrte Herz von Jesus geschaut. Aber im Laufe der Jahrhunderte haben die Menschen diese Liebe immer mehr vergessen. Und im 13. Jahrhundert hatte eine deutsche Heilige, die heilige Gertrud von Helfta, in einer Vision ihr Kopf neben der Seitenwunde von Jesus legen dürfen. Und da hat sie den Schlag des Herzens Jesu gehört. Und daraufhin hat sie dann den heiligen Johannes gefragt, ob auch er beim letzten Abendmahl dieses Herzschlag gehört hatte. Und wenn ja, warum hat er dann nichts darüber geschrieben? Der heilige Johannes hat ihr geantwortet, dass diese Offenbarung für kommende Zeitalter bestimmt sei, wenn die erkaltete Welt sie brauchte, um ihre Liebe neu zu entfachen. Und dann im 17. Jahrhundert, zu einer Zeit, wo durch den Einfluss der Jansenisten die Menschen immer mehr Angst vor Gott hatten, die haben nur noch den Richter gesehen. Da ist Jesus persönlich der heiligen Marguerite Marie in Paray-le-Monial erschienen. Das ist eine kleine Stadt in Burgund in Frankreich. Er ist hier erschienen, um uns alle an seine Liebe zu erinnern. Und auffallend ist bei diesen Erscheinungen, dass sie alle entweder vor dem Tabernakel oder vor dem ausgesetzten Allerheiligsten stattfinden. Und die erste Erscheinung, die beginnt damit, dass Jesus Marguerite Marie an seinem Herz lange ruhen lässt, so wie er am Herzen des Vaters ruht. Und ich glaube, dass wir hier die beste Beschreibung der eucharistischen Anbetung haben. Am Herzen Jesu ruhen, dort ausruhen, seine Liebe hören. Und dann hat Jesus der heiligen Marguerite Marie sein Herz gezeigt. Und hören wir gut zu, wie Marguerite Marie es beschreibt. Sie können dann nachher in Ruhe über alle Details, die Marguerite Marie uns gibt, meditieren, denn alles ist eine Lektion. Jesus will uns durch diese Bilder, wir leben in einer Zeit, wo die Bilder so wichtig sind, er will uns damit etwas erklären, etwas zeigen. Wir können die Augen schließen, während ich das vorlese, und stellen Sie sich vor, wie dieses Herz, was Jesus ihr gezeigt hat. Sie sagt: Mir wurde das göttliche Herz Jesu auf einem Flammenthron gezeigt, nach allen Seiten mehr als die Sonne strahlend, durchsichtig wie ein Kristall, die Wunde der Lanze sichtbar. Er war von einer Dornenkrone umgeben, die bedeutet die Dornenstiche, die unsere Sünden verursachen. Auf dem Herzen stand ein Kreuz, welches bedeutete, dass vom ersten Augenblick seiner Menschwerdung an, sobald dieses heiligste Herz gebildet wurde, das Kreuz darin eingepflanzt war. Und nun hören wir, was Jesus hier sagte. Mein göttliches Herz ist so voller leidenschaftlicher Liebe für die Menschen und besonders für dich, dass es die Flammen seiner verzehrenden Liebe nicht mehr zurückhalten kann. Es muss sich deshalb durch dich mitteilen. Und das sagt er nicht nur Marguerite Marie, sondern jedem von uns sagt er: Mein Herz ist so voller leidenschaftlicher Liebe für dich. Und weil Liebe Gegenseitigkeit braucht, bittet Jesus Marguerite Marie, dass sie ihm ihr Herz gibt. Und das tut sie sofort. Jesus nimmt ihr Herz, er taucht es in sein eigenes Herz und dann gibt es ihr, er es ihr anschließend ganz vor Liebe entflammt zurück. Und genau das will Jesus auch mit uns tun. Natürlich nicht sichtbar und meistens auch nicht fühlbar. Aber das ist das, was in der Anbetung passiert, wenn wir Jesus unser Herz schenken. Er entflammt uns von Liebe durch die Liebe, die er für uns hat. Und bei der zweiten Erscheinung 1674 sehen wir wieder das Feuer. Aber dieses Mal ist es wie eine Sonne. Und zwar wieder, während das Allerheiligste ausgesetzt war. Da erscheint Jesus mit seinen 5 Wundmalen, die wie 5 Sonnen leuchteten, sagt Marguerite Marie. Aber die Quelle dieser Flammen, es war sein Herz. Das war im 17. Jahrhundert. Und im 20. Jahrhundert, als die Menschen sich noch mehr von Gott entfernt hatten, da ist Jesus in Polen, der heiligen Faustina, immer wieder erschienen. Und er hat dort in Polen das fortgesetzt, was er in Paris angefangen hat. Es war dieselbe Botschaft, aber dieses Mal nicht mit dem Bild des brennenden Herzens, sondern man sieht das Herz nicht, sondern diese behutsame Geste von Jesus, der uns segnet und auf der anderen Seite diese 2 Strahlen, die von seinem Herzen kommen, von Blut und Wasser, die als Quelle der Barmherzigkeit aus seinem Herzen für uns entspringen. Und Jesus erklärt sozusagen der heiligen Faustina, was er in Paris gezeigt hatte, diese Sonne mit den 5 Wundmalen, die wie Sonnen leuchteten. Er sagt zu heilige Faustina, aus allen meinen Wunden fließt wie in Strömen Barmherzigkeit für die Seelen. Aber die Wunde meines Herzens ist die Quelle der unergründlichen Barmherzigkeit. Aus dieser Quelle strömen alle Gnaden für die Seelen. Die Strahlen des Erbarmens brennen mich. Ich wünsche, sie auf die Seelen der Menschen auszugießen. Künde der ganzen Welt von meiner Barmherzigkeit. Wenn Sie das kleine Tagebuch der Faustina haben, können Sie es nachlesen. Das ist die Nummer 1190. Ja, sein Erbarmen brennt ihn, so wie seine Liebe in Paray-le-Monial gebrannt hat. Und er will diese Liebe, diese Barmherzigkeit auf allen Seelen ausgießen. In Paray-le-Monial durch Marguerite Marie, in Polen durch Faustina und heute durch jeden von uns. Und es ist dringend nötig für die Menschheit, heute mehr denn je, glauben Sie nicht? Und er braucht uns dafür, jeden von uns. Bei dieser zweiten Erscheinung hat Jesus wieder über das Übermaß seiner Liebe zu den Menschen gesprochen, aber dieses Mal hat er etwas Neues hinzugefügt. Ich zitiere Jesus. Von den Menschen bekomme ich nichts als Undank und Gleichgültigkeit. Und das trifft mich viel schmerzlicher als alles, was ich in meiner Passion erduldet habe. Wenn sie meine Liebe nur ein wenig erwidern würden, so würde ich alles, was ich für sie tat, gering achten und noch mehr tun, wenn es möglich wäre. Doch sie haben nichts als Kälte und Abweisung für all meinen Eifer, ihnen Gutes zu tun. Finden Sie, dass diese Botschaft an Aktualität verloren hat? Die meisten Menschen, die bekämpfen nicht einmal mehr Gott. Es ist noch schlimmer, der ist ihnen vollkommen egal. Aber schauen wir uns an, oder ist es nicht so, dass wir oft 1000 Dinge vorziehen? Und so wenig Zeit, so wenig Liebe für Jesus erübrigen. Und Jesus bittet auch uns in seiner großen Demut, wenn ihr meine Liebe nur ein wenig erwidern würdet. Das ist unglaublich, ein Gott, der nach unserer Liebe bettelt. Und wenn wir das durchbohrte Herz von Jesus sehen, sehen wir im gekreuzigten Jesus den Schmerz, den unsere Sünden heute verursachen, nicht damals, heute. Papst Johannes Paul II. Schreibt in Dives in Misericordia, die Nummer 41, in Christus leidet Gott, der von seiner eigenen Schöpfung zurückgewiesen wird. Wissen Sie, das sind diese Worte. Es ist unvorstellbar. Wir arme Würstchen, arme Geschöpfe, wir trauen uns, die Liebe unseres Gottes zurückzuweisen. Ist eigentlich unfassbar. Und dennoch verlässt Gott uns nicht. Dennoch klopft Jesus immer wieder an unsere Tür. Johannes Paul II. Schreibt wieder in die Vessen Misericordia 8. Durch diese höchstmögliche Offenbarung der barmherzigen Liebe am Kreuz kommt Jesus und klopft an das Herz von jedem von uns. Dabei verfügt er nicht über unsere Freiheit, sondern versucht, unsere Liebe zu wecken. Nicht nur eine Liebe, die mit ihm in seinem Leiden solidarisch wäre, sondern auch eine Liebe, die mit ihm, den Sohn des ewigen Vaters, barmherzig ist. Konnte die Würde des Menschen mehr geachtet und erhoben werden, als dadurch, dass er, der Erbarmen findet, zugleich Erbarmen schenken darf. Eine unglaubliche Stelle. Jesus, der seit unserer Taufe in uns wohnt, wenn wir im Stand der Gnade sind, er klopft heute von innen an die Tür unseres Herzens und er bittet um unser Erbarmen. Er bittet uns um unsere Liebe. Er bittet uns um unseren Trost.
Wir sind zurück in der Sendung mit Anne-Françoise Vatter, in der es um die Schule der eucharistischen Anbetung geht und das heutige Thema lautet das eucharistische Herz Jesu.
Ich habe bereits gesagt, dass alle Erscheinungen vor dem Allerheiligsten stattgefunden haben. Und die Klage von Jesus im Paralymonial, die bezieht sich auf unseren Mangel an Liebe zu ihm in der Eucharistie. Und das, was er über sein Herz im Zusammenhang mit der Eucharistie sagt, das ist so ein überwältigendes Geheimnis. Und dem können wir uns nur behutsam und mit viel Ehrfurcht nähern. Im Paralymonial hatte Jesus gesagt, siehe dieses Herz, das die Menschen so sehr geliebt hat. Und als Dank empfange ich von den meisten Menschen nur Verachtung in diesem Sakrament der Liebe. Merken Sie das? Jesus spricht von seinem Herz und dann gleich in diesem Sakrament der Liebe. Das heißt, er nennt sein Herz und die Eucharistie in einem Atemzug. Ein anderes Mal spricht Jesus von all den Beleidigungen, die seinem Herzen zugefügt werden, während der Zeit, wo es auf den Altären weilt. Wieder Herz und Eucharistie. Und in Polen wird Jesus noch deutlicher. Er sagt zur heiligen Faustina, geh für eine Weile in die Kapelle und verehre mein Herz, das voller Barmherzigkeit im allerheiligsten Altarsakrament verweilt. Jesus sagt, sein Herz verweilt in der Eucharistie. Wenn wir die Hostie sehen, sehen wir das Herz Jesu. Wir wissen, weil Jesus es uns gesagt hat, das ist mein Leib, dass der ganze Jesus in der Eucharistie gegenwärtig ist, mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Blut. Das heißt auch, mit seinem menschlichen, physischen Herz ist er in der Eucharistie gegenwärtig. Und es ist ein lebendiges, schlagendes, liebendes, aber auch leidendes Herz, wie mehrere eucharistische Wunder unserer Zeit es eindrucksvoll bestätigen. Papst Pius XII. Beschreibt in seiner Enzyklika über das Herz Jesu, wie dieses Herz während seines ganzen irdischen Lebens geschlagen hat. Ich zitiere ihn. Bis zu jenem letzten Augenblick, in dem er mit lauter Stimme rief, es ist vollbracht. Sein Haupt neigte und den Geist aufgab. Da stand der Schlag seines Herzens still. Seine fühlbare Liebe wurde unterbrochen, bis er selbst im Triumph über den Tod aus dem Grab erstand. Nachdem aber sein Leib in den Zustand immerwährender Herrlichkeit eingetreten, wiederum mit der Seele des göttlichen Erlösers vereinigt war, hörte sein heiligstes Herz nie mehr auf, nor wird es jemals aufhören, sich in unerschütterlich friedlichem Schlag zu bewegen und seine Liebe kundzugeben. Ich bin jedes Mal zutiefst ergriffen, muss ich sagen, wenn ich das lese. Und das heißt, das Herz von Jesus wird niemals mehr aufhören zu schlagen. Das bedeutet, dass in diesem Augenblick ein menschliches Herz in der Dreifaltigkeit schlägt. Und dieses Herz, der schlägt für uns, für Sie, für mich. Jeder von uns kann sich sagen, in diesem Moment, besonders wenn ich mich allein und verlassen und krank fühle, schlägt ein Herz für mich im Himmel. Das Herz meines Gottes. Jesus sagte einmal der heiligen Faustina, du wirst nicht alleine sein. Ich bin immer und überall mit dir. Du hast nichts zu befürchten, wenn du dich an mein Herz anschmiegst. Und dieses Herz, es schlägt nicht nur im Himmel, wo Jesus zu Rechten Gottes sitzt, sondern auch hier auf Erden. Und zwar in der Eucharistie, in jedem Tabernakel, in unseren kleinen Pfarrkirchen, in jeder Kapelle, wo das Allerheiligste da ist, schlägt das lebendige, liebende Herz von Jesus und er wartet immer auf uns dort. Und er leidet, wenn wir nicht kommen. Er brennt vor Liebe und er sehnt sich danach, dass wir ihn besuchen, dass wir ihn lieben. Als er am Kreuz gesagt hat, mich dürstet, dürstete er natürlich nach Wasser, aber vor allem nach unserer Liebe. Und Mutter Teresa hat diesen Ruf in all ihren Häusern anbringen lassen. Und sie erinnert uns daran in ihrem Testament, Meine geliebten Kinder, Jesus möchte, dass ich euch noch einmal sage, wie viel Liebe er für jeden von euch hat. Viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Er sehnt sich brennend nach euch. Ihr fehlt ihm, wenn ihr euch ihm nicht nähert. Ihn dürstet nach euch. Und indem Mutter Teresa das schreibt, übernimmt sie fast direkt, was Jesus der heiligen Marguerite Marie in Paray-le-Monial gesagt hatte. Mich dürstet danach, von den Menschen im allerheiligsten Sakrament geliebt zu werden. Und zwar mit einem solch brennenden Durst, dass dieser Durst mich verzehrt und ich finde niemanden, der sich bemüht, meinem Wunsch entsprechend einen Durst zu stillen, indem er auf meine Liebe antwortet. Und Jesus bittet Marguerite Marie, mache deshalb wenigstens du mir die Freude für die Undankbarkeit der Menschen, soweit es dir möglich ist, Wiedergutmachung zu leisten. Und das Wort Wiedergutmachung wird auch mit Sühne übersetzt. Jesus bietet Marguerite Marie und er bietet auch uns die Undankbarkeit, die Kälte und sogar die Sakrilegien, die er in der Eucharistie ertragen muss, wiedergutzumachen. Aber wie können wir das machen? Marguerite Marie sagt zu Jesus, dass sie zwar möchte, dass sie es aber nicht kann. Und Jesus gibt ihr die Antwort, die er auch uns heute gibt. Sein Herz öffnet sich, eine Flamme strahlt daraus und dringt bis in das Herz von Marguerite Marie vor. Und Jesus sagt ihr, hier hast du, was du brauchst, um alles, was dir fehlt, auszugleichen. So, ich finde das wunderbar. Und was er für Marguerite Marie getan hat, das will er auch für uns machen. Wenn wir vor dem Allerheiligsten oder vor dem Tabernakel knien oder auch zu Hause, wenn wir krank sind und nicht in die Kirche können. Wir können Jesus bitten, dass er auch uns die Liebe gibt, die uns fehlt, um ihn und um unsere Mitmenschen von ganzem Herzen zu lieben. Aber wie wollen wir auf diesen Durst von Jesus antworten? Wir können jetzt konkret schauen, wie wir Jesus eine Freude machen können, wie wir sein Herz trösten können. Ja, wie können wir die Kälte, die Gleichgültigkeit wieder gut machen? Nein, die Antworten haben wir bereits in jedem Impuls dieser Einführung in die Anbetung bekommen. Jesus beklagt sich über den Mangel an Ehrfurcht gegenüber der Eucharistie. Also werden wir uns bemühen, wie wir es im ersten Impuls über die Eucharistie gehört haben, durch äußere Zeichen auszudrücken, dass uns bewusst ist, dass wir vor dem allmächtigen Gott sind. Machen wir eine echte Kniebeuge vor dem Tabernakel, knien wir uns hin am Anfang der Anbetung. Empfangen wir ganz behutsam und voller Ehrfurcht und Dankbarkeit die Kommunion. Und Jesus beklagt sich über so viel Undankbarkeit. Also werden wir wie der Leprakranke, der geheilt wurde, zu ihm kommen und ihm für alles danken, was er uns geschenkt hat, was er für uns getan hat. Wir werden immer wieder sagen, wie die heilige Faustina, Jesus, ich vertraue auf dich. Oder wie Marguerite Marie, die sagte, O liebendes Herz, ich setze mein ganzes Vertrauen in dich, denn ich fürchte alles von meiner Schwachheit, aber ich erwarte alles von deiner Güte. Ja, wir können ihm auch aus Liebe die kleinen und die großen Unannehmlichkeiten und Leiden unseres Lebens aufopfern. Er leidet mit uns. Er erkennt das Leid, das Seelische, das Körperliche, das kennt er alles von innen. Er hat alles am Kreuz getragen und wenn wir es ihm aufopfern, trösten wir ihn. Und Jesus beklagt sich auch über unsere Kälte und unsere Gleichgültigkeit. Also werden wir Jesus trösten, indem wir Martha und Maria im Gebet ihm Gesellschaft leisten. Zu Hause, aber besonders in den Kirchen, wo er im Tabernakel sehnsüchtig auf uns wartet. Er sagte zu Marguerite Marie, in Gethsemane habe ich mehr gelitten als in meiner ganzen Passion. Als ich mich vom Himmel und von der Erde verlassen sah, beladen mit den Sünden von allen Menschen. Es gibt kein Geschöpf, das die Größe dieser meiner Qualen verstehen könnte. Und er bittet Marguerite Marie, dass sie jeden Donnerstagabend von 23 Uhr bis Mitternacht eine Stunde im Gebet, in Gesellschaft leistet. um Anteil zu nehmen an seiner Agonie, um die Kälte der Menschen ihm gegenüber wieder gut zu machen. Das ist der Ursprung der sogenannten Heilige Stunde. Und wissen Sie, es muss nicht immer Donnerstag sein, wenn es nicht geht. Aber nehmen wir uns wenigstens einmal in der Woche eine Stunde am Stück, um Jesus anzubeten und bei ihm zu sein. Jesus erklärt der heiligen Faustina, für die Seelen, besonders für die armen Sünder, wohne ich im Tabernakel. Als König der Barmherzigkeit will ich die Seelen mit Gnaden beschenken, doch sie wollen sie nicht annehmen. Komm wenigstens du so oft wie möglich zu mir und nimm die Gnaden entgegen, die andere nicht haben wollen. Und du wirst dadurch mein Herz trösten. Jesus trösten, das bedeutet nicht große Gefühle des Mitleids für ihn zu haben, sondern auch und vor allem bei ihm zu bleiben, ihm Gesellschaft zu leisten, auch wenn wir gar nichts spüren. Wissen Sie, in Zeiten großer Trockenheit ist die bloße Tatsache, dass wir in der Kirche ausharren oder daheim an dem Ort, wo wir beten, das ist bereits ein Gebet. Therese von Avila sagte zu ihren Schwestern, dann ist man wie die Statue in der Kirche. Die können nichts tun, aber die sind da und verehren Jesus. Und dann beklagt sich Jesus, dass so viele Menschen ihn abweisen und verloren gehen, obwohl er für sie gestorben ist. Das heißt, das Fürbittgebet für alle Menschen ist ein Trost für Jesus. Er selbst sagt zu Faustina, du tröstest mich immer, wenn du für die Sünder betest. Dieses Gebet ist mir am liebsten, und zwar um die Umkehr der Sünder. Wisse, meine Tochter, dass dieses Gebet immer erhört wird. Und es geht ganz einfach, denn Jesus hat uns durch die heilige Faustina die Worte dafür gegeben, mit dem Rosenkranz der Barmherzigkeit. Bieten wir diesen Rosenkranz. Und dann sagt Jesus zu Marguerite Marie, ich will, dass du mir als Werkzeug dienst, um Herzen zu meiner Liebe anzuziehen. Jesus braucht jeden von uns als Zeugen seiner Liebe, durch Worte, aber vor allem durch Taten der Liebe. Papst Johannes Paul II. Hat in Parelimonial gesagt, dass man das Herz Jesu treu verehren sollte, denn von diesem Herz erhält der Mensch die Fähigkeit zu lieben. Wenn wir es nicht schaffen zu lieben, wenden wir uns vertrauensvoll an das Herz Jesu in der Eucharistie, denn darin ist alles, was wir brauchen, um selbstlos zu lieben, um geduldig und sanftmütig und demütig zu werden. Ich habe für das Ende dieses Impulses etwas in meinen Augen Wunderbares aufgehoben. Das ist die Einladung von Jesus, in sein Herz einzutreten. Und ich gebe zu, ich habe Jahre gebraucht, um ein bisschen zu verstehen, was damit gemeint ist. Gottvater sagte einmal zu Katharina von Siena in dem Dialog 2, Paragraph 15, eure Zuflucht soll der gekreuzigte Christus sein, mein einziger Sohn. Ihr sollt in seiner Seitenwunde Zuflucht suchen. In diesem offenen Herzen werdet ihr die Liebe finden, die Liebe zu mir und zum Nächsten. Aber ich habe mich immer gefragt, wie geht das, in das Herz von Jesus einzutreten? Also, liebe Zuhörer, ich nehme an, vielleicht sind Sie in einem Kloster oder beten schon seit Jahren und Sie kennen schon längst die Antwort, aber ich wusste nicht, wie das geht. Aber ich ahnte, dass es was Wichtiges ist. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie man es macht, in eine Wunde, in ein Herz einzutreten. Aber eines Tages habe ich, zumindest für mich, eine Antwort gefunden, und zwar bei der heiligen Edith Stein. Die hat anlässlich eines Herz-Jesu-Festes 1936 geschrieben. Jesus ließ seine Seite öffnen. Und dann zählt sie auf. Erstens, um durch das Ausfließen des Blutes den Tod unbezweifelbar zu machen. Zweitens, um die Größe seiner Liebe zu zeigen, indem er sein Blut bis zum letzten Tropfen hingab. Drittens, um zu zeigen, dass er uns sein Herz öffne. Damit ist nicht mehr das leibliche Herz gemeint, sondern das Innerste der Seele. Es wird uns als Wohnstätte angeboten. Unsere Seele kann in Jesu Seele eingehen, weil beide Geist sind. Ebenso kehrt Jesu Seele in unser Herz, das heißt in unser Innerstes ein in der Heiligen Kommunion. Ja, das war für mich wirklich eine Erleuchtung, wenn ich erst am Anfang bin, es zu begreifen. Während wir in der Bank knien, ist Jesus ziemlich weit auf dem Altar oder im Tabernakel. Aber weil seine Seele Geist ist und unsere Seele auch Geist ist, kann unsere Seele in Jesu Seele, also in sein Herz, in das Innerste seiner Seele eintreten. Das ist nicht etwas Spürbares. Es geschieht im Glauben, aber es ist ganz real. Und es gilt nicht nur für die Zeit der Anbetung, sondern immer zu jeder Zeit können wir so auf unserem Krankenbett zum Beispiel mit Jesus vereint sein. Ja, liebe Zuhörer, zu jeder Zeit können wir in das Herz Jesu Zuflucht suchen. Wenn wir zu Hause sind, weil man vielleicht krank oder gebrechlich ist und nicht in eine Kirche gehen kann, dann können Sie gewiss sein, dass das Herz Jesu für Sie weit offen ist. Jesus ist bei Ihnen und er will Sie in seine Arme schließen. Und für alle anderen, denen es gut geht, hören Sie auf das Rufen von Jesus, der Sie in der Eucharistie in jedem Tabernakel sehnsüchtig erwartet. Der heilige Pfarrer von Ars sagte, was macht unser Herr im Tabernakel? Er erwartet uns. Er ist da mit seinem gütigen Herz, der darauf wartet, dass wir zu ihm kommen. Also kommen wir zu ihm. Öffnen wir Jesus unser Herz, damit er seine Liebe in uns ausgießen kann und bieten wir ihn, Herz Jesu, sanftmütig und demütig von Herzen. Bilde mein Herz nach deinem Herzen. Amen.
Herzlichen Dank für diese tiefen Gedanken, gesprochen aus dem Herzen Jesu über das eucharistische Herz Jesu, liebe Anne-Françoise.
Ja, sehr gerne. Danke, danke, Andrea und auch allen Zuhörern von Radio Gloria.
Das war die Sendung zum Thema Das eucharistische Herz Jesu. Sie können dieses Referat nochmals anhören unter Podcast oder auch im Studio eine CD bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.